klar. Ja, Kant und Rousseau oder Rousseau und Kant. Ich habe mich da drum gedrückt, einen Untertitel zu benennen. Sie werden, glaube ich, dann recht schnell mitbekommen, worum es geht. Rousseau und Kant also, über dieses Verhältnis oder Verhältnis von Kant zu Rousseau. Kant ist ja eher nach Rousseau einzuordnen, eine persönliche Bekanntschaft gibt es keine. Über dieses Verhältnis lässt sich vieles sagen. Einfach mal zwei Kant-Anekdoten zum Einstieg, die zu den bekanntesten gehören und die Sie wohl in jeder Kant-Biografie finden können. Kant habe seine Wohnung so karg eingerichtet gehalten, dass dort nur ein einziges Bild hing, und zwar ein Rousseau-Porträt, das haben Sie wahrscheinlich schon öfters gehört. Und die andere Geschichte, ebenfalls in jeder beliebigen Kant-Biografie nachzulesen. Kant, der seine Spaziergänge nach dem immer gleichen exakten Zeitplan führte, kehrte nur ein einziges Mal und dann gleich um mehrere Stunden verspätet nach Hause zurück, nämlich als er Rousseaus Emil auf einer Parkbank zu lesen begonnen hatte und dann nicht mehr aufhören konnte. Man könnte also einen Vergleich und eine Beeinflussungsgeschichte von Rousseau und Kants Pädagogik anstellen, aber das hat mich jetzt nicht besonders interessiert, und vielleicht ist diese Faszination, die Kant für dieses Buch von Rousseau hatte, ja auch eher aus persönlichen und biografischen oder psychologischen Gründen im weitesten Sinne zu erklären. Auffällig selten jedenfalls findet sich dann aber Rousseaus Name in Kants Werk, und größtenteils auch das nur in handschriftlichen Notizen, die eher wenig hergeben. An einer Stelle, die etwas berühmter ist, bemerkt Kant, Rousseau habe ihn zurechtgebracht. Die Stelle ist etwas länger, ich lese es trotzdem mal vor. Ich bin selbst aus Neigung ein Forscher, ich fühle den ganzen Durst nach Erkenntnis und die begierige Unruhe darin, weiterzukommen, und auch die Zufriedenheit bei jedem Erwerb. Es war eine Zeit, da ich glaubte, dieses allein könnte die Ehre der Menschheit machen, und ich verachtete den Pöbel, der von nichts weiß. Rousseau hat mich zurechtgebracht. Dieser verblendete Vorzug verschwindet, ich lerne die Menschen ehren, und ich würde mich unnützer finden wie den gemeinen Arbeiter, wenn ich nicht glaubte, dass die Betrachtung allen übrigen einen Wert erteilen könne, die Rechte der Menschheit herzustellen. Worauf er ja anspielt, kann man nur vermuten, also vermutlich Rousseaus Schrift, Abhandlung über die Wissenschaften und Künste, oder vielleicht auch die Abhandlung über den Ursprung und die Grundlagen der Ungleichheit unter den Menschen. Darin vertritt Rousseau ja die Meinung, dass die Wissenschaften und die Technik oder allgemeiner die Zivilisation überhaupt einen im Wesentlichen verderbenden und zerstörerischen Einfluss auf den Menschen haben, der von Natur aus ja eigentlich unverdorben sei. Also prinzipiell, auch wenn Sie sich in diesem Punkt wohl etwas weniger übereinstimmen würden, glaube ich, dass der Grundzug recht ähnlich ist, dass nämlich vieles von dem, was man so an Universitäten tut, mindestens nutzlos ist. Also die Sache will ich hier auch nicht weiter berühren, das kann vielleicht etwas auf mich zurückfallen, und werde stattdessen dieses Thema Gesellschaftsvertrag hier behandeln, auch ein ganz wichtiges Thema, das sich bei beiden etwas ausführlicher und umfassender abgehandelt findet. Für Rousseau ist es ja eines der Hauptschlagworte. Und bei Rousseau geht man da am besten von seiner Schrift vom Gesellschaftsvertrag oder Prinzipien des politischen Rechtes aus. Und natürlich auch von der Abhandlung über den Ursprung und die Grundlagen der Ungleichheit unter den Menschen, die man vielleicht auch als vorbereitend für diesen Gesellschaftsvertrag lesen kann. Aber bei Kant findet man das Wesentliche in der Metaphysik der Sitten und in dem Aufsatz über den Gemeinspruch. Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis. Okay, auch das ist ein Themenfeld, in dem ich mich so zugegebenermaßen eigentlich nicht besonders gut auskenne. Ich will daher auch gar nicht erst versuchen, hier einen sagen, Forschungsbeitrag zu leisten, sondern ich beschränke mich großenteils auf Darstellung und Vergleich der Gesellschaftsvertragstheorien bei Rousseau und Kant. Dennoch wenigstens eine These. Und zwar, was man bei Kant lesen kann, das klingt zunächst stark nach Rousseau. Ja, es kann einem vielleicht als eine bloße Übersetzung rousseauischer Diskursessayistik in kantische Begriffsscholastik erscheinen. Aber es ist dann doch nicht nur eine Zunahme an Klarheit des Denkens, die sich einstellt, wenn man sich durch die Begriffsdefinitionen Kants gearbeitet hat. Vielmehr scheint mir Kant darum bemüht, ja, verschiedenen, wenn man so will, Lehrsätzen Rousseaus eine handfestere Fundierung, eine so philosophisch vernünftige Begründung zu geben. Und bei diesem Versuch, Rousseaus Theorie begrifflich und begründungslogisch klar und konsistent zu bekommen, stellen sich dann bedeutsame Veränderungen der Theorie im Ganzen ein, sodass sich am Ende bei Kant, würde ich sagen, ein ganz anderes Bild zeichnet, das nur noch an der Oberfläche, ja, rousseauisch erscheint. Oder anders, ein und dieselben allgemeinsten politischen Prinzipien können unterschiedlich begründet werden und zu ganz unterschiedlichen Arten von Staatlichkeit führen. Darum geht es ja. Vielleicht sehen Sie mir dabei auch nach, dass ich Rousseau nicht wohlwollend lese, aber so lässt sich wenigstens ein bisschen mehr zu dem Thema sagen. Sonst, wie gesagt, auf den ersten Blick könnte man meinen, Kant wiederholt eben das, was Rousseau sagt, in seinem eigenen Termini. Aber worum geht es überhaupt? Wir befinden uns hier in diesem Bereich der Staats- und Rechtsphilosophie und die Ausgangsfrage lautet ja, wie können wir rechtfertigen oder philosophisch begründen, dass Menschen in Gesellschaft leben, das heißt leben sollen und in welcher Staatsform dies? Gefragt wird dabei nach moralischen oder vielleicht auch anderen Gründen. Zunächst zu diesen grundlegenden Begriffen Recht und Gesetz. Da gibt es einen Unterschied zwischen der Sphäre der Moral und derjenigen von menschlichen Gesetzen, der in einigen europäischen Sprachen auch terminologisch einholbar ist. Im Deutschen wird ja unterschieden, Sie kennen das, zwischen Recht und Gesetz. Und das Lateinische kennt Jus und Lex, das müssten den meisten auch ein Begriff sein. Im Französischen, das ist ja die Sprache Rousseaus, spricht man von Droit und Loi. Nur das Englische, nebenbei bemerkt, scheint nur Law zu kennen. Diese beiden Bereiche, um die es dabei geht, sind ja durch Gesetze im weitesten Sinne geregelte Bereiche. Aber zumindest hinsichtlich des Ursprungs und der Begründetheit dieser Gesetze oder ihrer Geltung bestehen, würde ich sagen, grundsätzliche Unterschiede. Was ich da Gesetz, Lex, Loi, Law genannt habe, das bezeichnet meistens den Bereich oder dieses System von positiven, das heißt von Menschen gesetzten Gesetzen. Positives Recht oder Gesetz, also vom Lateinischen ponere, setzen. Ja. Dieses andere Set von Ausdrücken, Recht, Jus, Droit, hingegen, die können verwendet werden, um einen Bereich innerhalb dessen zu bezeichnen, was die Philosophie üblicherweise Moral und Moralität nennt. Moral als jenes System von Rechten und Pflichten, das seinen Ursprung nicht in menschlicher Setzung hat, sondern das objektiv begründet sein soll. Und als dessen Prinzip etwa Kant, ja, Prinzip der Moralität, ja bekanntermaßen einen kategorischen Imperativ formuliert hat. Genauer meint Recht dann jenen Bereich von Moralität, der den, so wie es immer genannt wird, gerechten Umgang der Menschen untereinander regelt, also ihren äußeren Verkehr. Darunter fällt dann beispielsweise, und das wird ja hier interessant, das Erfordernis und die Form eines politischen Gemeinwesens. Und das Ganze, worum es hierbei geht, artikuliert sich, wie es ja für Moralität überhaupt gilt, in Begriffen wie Pflicht, Gerechtigkeit, Freiheit, Wille und so weiter. Also diese kleine Sortierung der Ausdrücke findet sich, wie Ihnen sicher auffällt, in der alltäglichen und der juristischen Rede nicht so eindeutig durchgehalten, wo man zum Beispiel, wenn man rechtlich sagt, auch so etwas wie legal meinen kann, ja, also gesetzmäßig, oder wo wir von Strafrecht sprechen und so weiter. Andererseits beispielsweise Menschenrechte sind eben nicht bloße Gesetze in unserem Verständnis, sondern wir sprechen die mit guten Gründen als Rechte an. Wie auch immer, für die folgende Darstellung scheint mir das so hilfreich, wenn ich das so ein bisschen auseinanderlege und über die allgemeine Notwendigkeit, diese Ausdrücke terminologisch zu präzisieren, kann man sich klar machen, wenn man Ansprüche wie zum Beispiel diesen berühmten von Hans Filbinger nachdenkt. Was damals rechtens war, kann heute nicht Unrecht sein. Ja. Ob positive Gesetze also gerecht sind, wäre an einem moralischen Maßstab zu bemessen. Andernfalls sind keine Fragen nach Recht und Legitimität stellbar, sondern nur noch solche nach der Legalität. Moralität und Legalität aber sind zu unterscheiden. Damit ist ja jeder vertraut und ich würde sogar sagen, das kann jeder nachvollziehen, der etwa Kants Grundlegung zur Metaphysik der Sitten gelesen hat. Da reichte allein der erste Abschnitt dieses Werks. Jedenfalls lässt sich die philosophische Frage in solchen Begriffen formuliert wie folgt stellen, nämlich Welche Form muss ein Gemeinwesen haben, damit es und seine besonderen Gesetze recht oder moralisch sind? Denn öffentliche Gesetze, wie sie erlassen werden, zwingen. Und die Frage ist, wann und wie darf überhaupt Zwang ausgeübt werden? Gibt es eine moralische und moralphilosophische Begründung einer bestimmten Gesellschafts- oder Staatsform oder zumindest einiger ihrer besonderen positiven Gesetze? Recht bezieht sich dann auf diese zugrunde liegende und rechtfertigende Basis, und mindestens seit dem Mittelalter wird hier von dem sogenannten Naturrecht gesprochen, das also Naturrecht genannt wird, weil es natürlich sein soll und nicht einfach von uns gesetztes Recht. Ja, es wird von uns nicht gesetzt, sondern bestenfalls erkannt. Jetzt nur kurz zur Geschichte solcher Naturrechtslehren, wie sie in der Literatur dargestellt wird. Im Mittelalter begründen solche Naturrechtstheorien über Gottes Ordnung oder darüber, dass der menschlichen Natur entsprochen werden sollte. Und seit Hobbes, so kann man lesen, üblicherweise, bildet sich eine eigentliche neuzeitliche Rechtsphilosophie heraus, die Recht im Wesentlichen auf den Begriff menschlicher Freiheit gründen möchte. Bis hin zu Kant und Hegel, bei denen diese Begriffe geradezu untrennbar scheinen. Recht ist dann also nicht mehr so sehr etwas Natürliches, sondern etwas Vernünftiges. Bei Rousseau wird dieser wesentliche Zusammenhang zwischen Recht und Freiheit wohl erstmals explizit. Aber Rousseau sieht jegliche Moralität bzw. Sittlichkeit, wie es bei ihm heißt, allein aus dem Gesetz entspringen. Für ihn gibt es eigentlich gar keine eigenständige und eigentliche Sphäre der Moralität außerhalb der Sphäre des Politischen bzw. der Staatlichkeit oder bzw. des Gesetzes. Das hat natürlich Konsequenzen für die Strategien der Begründung von staatlicher Legalität. Kant hingegen argumentiert dafür, dass die Menschen sich aus moralischen Gründen vergesellschaften sollen. Das heißt, zumindest von der Form her wird hier bei Kant ganz klassisch das Politische dem individuell-rechtlichen und moralischen nachgeordnet. Jetzt also zunächst aber zu Rousseau. Ich möchte das ein bisschen ausführlicher darstellen. Rousseau argumentiert, wie es für die neuzeitliche Staatsphilosophie üblich ist, unter Bezugnahme auf den sogenannten Naturzustand, in dem die Menschen nicht staatlich organisiert sind, also keine äußere Gesetzgebung statt hat. Da der bürgerliche oder zivilisierte Zustand als künstlich angesehen wird, müssen sein Faktum und seine Form allererst begründet werden. Und dies soll durch die Beschreibung der Situation des Menschen im Naturzustand geschehen. Der Naturzustand, der Sie kennen das bei verschiedenen Denkern, ganz unterschiedlich charakterisiert wird, soll erklären, warum die Menschen beispielsweise aus Eigennutz motiviert sind, so bei Hobbes, Rousseau und anderen, oder noch besser natürlich, moralisch dazu verpflichtet sind, ein Gemeinwesen zu bilden. Wie charakterisiert also Rousseau diesen Naturzustand? Im Wesentlichen als einen rechtsfreien, weil gesetzesfreien Zustand. Das gründet sich auf diesen grundlegenden Wesenzug des Menschen im Naturzustand, nämlich auf seine natürliche Unabhängigkeit. Der Terminus bei Rousseau ist Indépendance. Das bezeichnet die völlige Unabhängigkeit gegenüber anderen Menschen, die sich ebenfalls im Naturzustand befinden, wie außerdem gegen sonstige äußere und innere Instanzen, ausgenommen natürlich jenen, die in physischen Kräften und Notwendigkeiten bestehen, ja, die auf einen einwirken und einen hindern oder bedrohen, etwa durch die Natur. Diese Indépendance ist natürlich kein schönes Ideal, wie sie vielleicht heute bei uns als Unabhängigkeit bezeichnen würde, sondern es ist zunächst mal ein Faktum, und sie meint nicht nur die Unabhängigkeit, sondern die Unabhängigkeit von äußeren Gesetzen, also Anarchie. So wenig der Mensch im Naturzustand nach Rousseau Pflichten gegenüber anderen hat, so wenig hat er auch Rechte gegenüber diesen. Das ist ja eigentlich ein üblicher Topos, dass Rechte und Pflichten einander korrespondieren. Man kann dabei wohl davon absehen, dass Rousseau an einigen wenigen Stellen im Text vage von angeborenen Rechten des Menschen spricht. Tatsächlich scheinen diese nämlich von Rousseau als im Naturzustand völlig bedeutungslos aufgefasst zu werden. Denn hier gilt ja alleine dieses Naturgesetz der stärkeren Kraft, das ist also etwas eigentlich Tautologisches oder Zirkuläres. Ja, sofern man im Naturzustand von Recht sprechen könnte, würde nur ein Recht des Stärkeren gelten. Das aber ist eigentlich uneigentliche Rede, wie Rousseau ja auch betont. Es gibt nur ein Naturgesetz, dass die stärkere Kraft eine Wirkung hat und dass sie den ihr entgegengesetzten Widerstand überwindet. Und wenn Rousseau von der Natur des Menschen spricht, ja, oder davon, dass die Menschen frei geboren seien, das als Zitate, dass ihre Freiheit ihnen gehört und dass außer ihnen niemand das Recht hat, darüber zu verfügen, so steht das doch bei genauerem Hinsehen, wie mir scheint, immer schon im Kontext dieses gesellschaftlichen Zustandes, aber nicht des Naturzustandes. Auch mit der Rede, die sich bei ihm findet, davon, dass etwas der Absicht der Natur zuwiderläuft, kann ich, glaube ich, systematisch recht wenig anfangen, denn da hat man ja eigentlich nur die Alternativen, wenn man das deuten will, dass man das als Anthropomorphismus deutet oder in diesen, ja, als Obrede, wie es sich bei Kant findet, oder eben als einen einfach naturalistischen Fehlschluss. Also, weil der Mensch im rechtlichen und moralischen Sinne völlig unabhängig und uneingeschränkt ist, kann er sich alles zu eigen machen, wozu seine angeborenen Kräfte und Fähigkeiten zureichen. Aber natürlich, freilich sind die Kräfte und Fähigkeiten unter den Menschen prinzipiell, das heißt aufgrund ihrer Naturausstattung, ungleich verteilt. Eben deshalb ist auch das Faktum des Besitzes des einen kein Hindernis für den anderen, für seinen Nächsten sozusagen, ihm seinen Besitz abzunehmen, solange nur seine Stärke die des Ersten übertrifft. Er kann dies, aber man sollte nicht sagen, er darf dies, nur ebenso wenig kann man halt auch sagen, er darf dies nicht. Wie gesagt, der Naturzustand soll ein Zustand völliger Rechtlosigkeit sein, sodass diese ganze moralische Rede von Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit, irgendetwas dürfen oder nicht dürfen, im Prinzip wegfällt. Es ist nicht nur so, dass es an der Möglichkeit fehlt, gewissen Rechten Geltung zu verschaffen, sondern für Rousseau entsteht Recht, wie man das in der Literatur lesen kann, erst mit der politischen Gesellschaft. Der Mensch hat natürlich ein Interesse an Selbsterhalt oder natürliches Interesse an Selbsterhalt. Und dieser Selbsterhalt unterliegt im Naturzustand, wie man raushören kann, einer permanenten Gefährdung. Ja, dort sind ja Person, Leben und Besitz eines Menschen in ständiger Gefahr, durch andere, eben stärkere Menschen oder durch die Naturmächte beraubt zu werden. Rousseau argumentiert nun wie folgt dafür, dass der Mensch durch die Umstände gezwungen und nicht verpflichtet ist, aus diesem Naturzustand aus und in einen gesellschaftlichen Zustand einzutreten. Ich unterstelle, dass die Menschen jenen Punkt erreicht haben, an dem die Hindernisse, die ihrem Fortbestehen im Naturzustand schaden, in ihrem Widerstand den Sieg davontragen über die Kräfte, die jedes einzelne Individuum einsetzen kann, um sich selbst in diesem Zustand zu halten. Dann kann dieser ursprüngliche Zustand nicht weiter bestehen und das Menschengeschlecht würde zugrunde gehen, wenn es die Art seines Daseins nicht änderte. Man sieht hier nebenbei bemerkt, dass der Naturzustand nicht in dem Sinne historisch ist, dass damit ein in der fernen Vergangenheit liegender Zustand des Menschengeschlechts bezeichnet wäre. Aber es handelt sich auch nicht nur um ein, wie man das manchmal gedeutet findet, fiktives Kontrastmodell oder um eine Idee mit praktischer Realität, wie dann bei Kant. Sondern der Naturzustand scheint mir eine ständig präsente Möglichkeit zu sein, die ihren Charakter mit dem realen Fortschritt der gesellschaftlichen Wirklichkeit und technischen Möglichkeiten ändert. Würden wir heute in einen Naturzustand zurückfallen, das heißt, würde sich alle Staatlichkeit auflösen, so wäre dies ein für jeden Einzelnen viel gefährlicherer Zustand, als der Naturzustand vor 5.000 oder 500.000 Jahren vielleicht ausgesehen hätte. Die Menschen haben jedenfalls, wie Rousseau dann feststellt, kein anderes Mittel, sich zu erhalten, als durch Zusammenschluss eine Summe von Kräften zu bilden, stärker als jener Widerstand, und diese aus einem einzigen Antrieb einzusetzen und gemeinsam wirken zu lassen. Das Interesse am Selbsterhalt also gibt das Motiv für den Zusammenschluss der Menschen ab. Der eigentliche Zweck der Gesellschaft, Vergesellschaftung bei Rousseau besteht darin, Leben und Besitz einer Person zu sichern. Es handelt sich also, kann man sagen, zuletzt um pragmatische Gründe, um Klugheit, aus der heraus die Menschen sich zusammenschließen werden, würden, ja. Dieser Zusammenschluss zu einer Gesellschaft kann aber trotzdem nur ein freier sein. Das heißt, er muss in einem freiwillig eingegangenen Vertrag, einem Gesellschaftsvertrag bestehen. Und weil es für diesen Gesellschaftsvertrag nur eine tragfähige Form gibt, wie zumindest Rousseau, aber auch Kant und alle anderen eigentlich zeigen wollen, kann man sagen, in dem Gesellschaftsvertrag dieser Contrat social. Das muss ein freier Zusammenschluss sein, denn wenn es kein freier Zusammenschluss wäre, so handelte es sich wieder nur um eine Unterwerfung durch einen Stärkeren, der die anderen halt zwingt mitzuspielen. Ja, also um etwas, das im Naturzustand eigentlich stattfindet und dort auch verbleiben würde. Weil dann wäre es eben, wie gesagt, Zwang und Überwältigung. Erst dadurch, dass diese Unterwerfung der Einzelnen aus freien Stücken stattfindet, wird die Sphäre des Gesetzes des Stärkeren verlassen und man tritt in den gesellschaftlichen Zustand ein. Das grundlegende Problem, dessen Lösung der Gesellschaftsvertrag darstellt, lautet daher, wie Rousseau schreibt, finde eine Form des Zusammenschlusses, die mit ihrer ganzen gemeinsamen Kraft die Person und das Vermögen jedes einzelnen Mitglieds verteidigt und schützt und durch die doch jeder, indem er sich mit allen vereinigt, nur sich selbst gehorcht und genauso frei bleibt wie zuvor. Der Wert der Freiheit des Einzelnen bzw. der Erhalt derselben erscheint ja hier geradezu nur als einschränkende Bedingung für die Form dieses Gesellschaftsvertrags. Zwar bemerkt Rousseau, aber wie mir scheint eben doch nur nebenbei, auf seine Freiheit verzichten heißt auf seine Eigenschaft als Mensch, auf seine Menschenrechte, sogar auf seine Pflichten verzichten. Ein solcher Verzicht ist unvereinbar mit der Natur des Menschen. Aber diese natürliche Freiheit, an die Rousseau hierbei denkt, scheint wohl wesentlich in dem zu bestehen, was er ursprüngliche Unabhängigkeit genannt hatte. Auch erweist Freiheit bei Rousseau sich bei genauerem Hinsehen nicht so sehr wie dann bei Kant als Zweck an sich und als wesentliche Natur des Menschen, sondern sie erscheint vornehmlich als ein Mittel, nämlich neben der genannten Kraft, die man hat, als eines der, wie es heißt, ersten Werkzeuge für seine Erhaltung. Seine Freiheit zu verpfänden hieße daher auch nicht so sehr, gegen seine Natur zu verstoßen oder, wie Kant sagen würde, die Menschheit in sich zu verletzen, sondern es hieße, wieder kantisch gesprochen, eine der Pflichten gegen sich selbst zu vernachlässigen, nämlich die Pflicht zum Selbsterhalt. Diese Pflicht ist bei Rousseau aber eben nicht ein im kantischen Sinne, sondern es handelt sich wohl eher um ein naturgegebenes Bedürfnis. Das heißt, Freiheit zu verpfänden meint, sich die Möglichkeit nehmen, seine naturgegebenen Bedürfnisse, insbesondere eben das des Selbsterhalts, zu befriedigen. Jedenfalls sind die Menschen zu einem Zusammenschluss getrieben und dieser Zusammenschluss, der wird durch das Eingehen des Gesellschaftsvertrags geleistet, welcher von Rousseau auf die folgende Formel gebracht wird. Das ist also diese Formel, die er selbst hier vorschlägt. Gemeinsam stellen wir alle, jeder von uns, seine Person und seine ganze Kraft unter die oberste Richtschnur des Gemeinwillens. Und wir nehmen als Körper jedes Glied als untrennbaren Teil des Ganzen auf. Man sieht ja auch nochmals, dass anders als bei Kant, ja, in den entsprechenden Formeln bei Kant, der Ausdruck Freiheit eigentlich gar nicht auftaucht. Aus diesem Akt des Zusammenschlusses geht jedenfalls, so Rousseau, unmittelbar ein politisches Gemeinwesen hervor, eine, wie Rousseau sagt, sittliche Gesamtkörperschaft. Was dabei vollzogen wird, beschreibt Rousseau dann näherhin als die völlige Entäußerung jedes Mitglieds mit allen seinen Rechten an das Gemeinwesen als Ganzes. Das ist diese Alienation total. Ja, und in Bezug auf dieses so zustande gekommene öffentliche Person spricht Rousseau von einem ihr zu kommenden gemeinschaftlichen Ich, ihrem Leben und ihrem Wille. Und insbesondere dieser Wille, also der Gemeinwille, soll im Folgenden noch von Interesse sein. Die ursprünglichen Einzelpersonen, die sich da vereinigen sollen, die also zusammenkommen und diesen Vertrag schließen, die sind am Ende nur noch Glieder jener öffentlichen Person. Und die zustande gekommene politische Einheit trägt den Namen Republik. Diese Glieder, das wird sich noch zeigen, erfüllen oder spielen eine Doppelrolle. Einerseits sind sie Untertanen und dann nennen sie diese Republik eigentlich Staat. Und sofern sie als Bürger sich verstehen, und das sollten sie immer, nennen sie sie und sich souverän. Unabhängig von dieser durch den Gesellschaftsvertrag erworbenen Doppelrolle als Untertanen und Bürger, aber sind die Menschen ja nichts mehr und nichts weiter. Für mich ist das etwas problematisch, ich mag es nicht nachvollziehen, wenn Rousseau die folgende Begründung gibt, er schreibt, es sei die Ausgangslage, dass jeder sich voll und ganz gibt, für alle die gleiche. Und da sie für alle gleich ist, hat auch keiner ein Interesse daran, sie für die anderen beschwerlich zu machen. Aber hier kann man vielleicht einwenden, dass das ja eigentlich schon eine faktische Gleichheit der Menschen voraussetzt, die doch eigentlich erst hergestellt werden soll. Die Menschen im Naturzustand haben ja schon verschiedene Besitztümer und unterschiedliche Kräfte und Fähigkeiten. Aber die geben sie ja damit, wenn jeder sich voll und ganz gibt, geben sie auch unterschiedlich viel auf. Zuletzt gewinnen sie aber, wie es heißt, alle das Gleiche oder böse gesprochen gleich wenig. Das ist meines Erachtens deshalb ein Problem, weil Rousseau diesen Akt zugleich immer als faires Tauschgeschäft darstellt, bei dem jeder nur profitieren wird. Diese Annahme, dass es ein durchgängig gleiches Interesse an einem solchen Tausch gibt, scheint mir ja nicht mehr als eine vielleicht sogar falsche Setzung Rousseaus zu sein. Ebenso problematisch ist es wohl, wenn Rousseau schreibt, schließlich gibt sich jeder, der er sich allen gibt, niemandem. Und da kein Mitglied existiert, über das man nicht das gleiche Recht erwirbt, das man ihm über sich einräumt, gewinnt man den Gegenwert für alles, was man aufgibt und mehr Kraft, um zu bewahren, was man hat. Problematisch finde ich das deshalb, weil ich natürlich von der kantischen Position her das für vollkommen antiliberal halte. Ich sehe selbst da jedenfalls keinen adäquaten Gegenwert darin, für die Aufgaben meiner Freiheit ja ein Recht oder Zwangsrecht über andere zu bekommen. Aber was macht dieser Akt des Gesellschaftsvertrags des Weiteren mit den Menschen? Erstens, der Übergang vom Naturzustand zum bürgerlichen Stand erzeugt, wie Rousseau sagt, im Menschen eine sehr bemerkenswerte Veränderung, weil dadurch seinen Handlungen die Sittlichkeit verliehen wird, die ihnen zuvor mangelte. Zweitens entsteht hierdurch jene schon angesprochene Doppelperspektive oder doppelte Hinsicht, wie es bei Rousseau heißt, doppelte Hinsicht, in der sich der Einzelne jederzeit erwägen und betrachten muss, nämlich, wie gesagt, als Bürger, das heißt Glied des Souveräns einerseits, und dann als Untertan, das heißt Glied des Staates andererseits. Und das ist nochmals nicht die doppelte Hinsicht als Mensch einerseits und als Staatsbürger Teil des Ganzen andererseits, wie das dann bei Kant vielleicht erscheinen wird. Der Mensch ist durch diesen Akt des Gesellschaftsvertrags ein anderer geworden. Er kann sich nur noch als Souverän und oder Untertan betrachten. Und er ist eben dies beides und sonst nichts. Aber in dieser doppelten Hinsicht, die Rousseau da vorschlägt, ergeben sich jedenfalls doppelte Verpflichtungen und doppelte Interessen. Insbesondere für die Interessen des Einzelnen hat das erhebliche Konsequenzen. Rousseau nochmal: In der Tat kann jedes Individuum als Mensch, gemeint ist Untertan, einen Sonderwillen haben, der dem Gemeinwillen, den er als Bürger hat, zuwiderläuft oder sich von diesem unterscheidet. Und weiter: Sein Sonderinteresse kann ihm ganz anderes sagen als das Gemeininteresse. Sein selbstständiges und natürlicherweise unabhängiges Dasein kann ihn das, was er der gemeinsamen Sache schuldig ist, als eine unnütze Abgabe betrachten lassen. Und er könnte gar seine Rechte als Staatsbürger in Anspruch nehmen, ohne die Pflichten eines Untertanen erfüllen zu wollen. Da er die moralische Person, die der Staat darstellt, als Gedankending betrachtet, weil sie kein Mensch ist. Und das wäre eine Ungerechtigkeit, deren um sich greifenden Untergang der politischen Körperschaft verursachen würde. Also, wer falsch denkt, weil er den Staat als Gedankending betrachtet und nicht als reales Wesen, und wer sich daher weigert, dem Gemeinwillen zu folgen oder anders gesprochen, sein Sonderinteresse, das heißt seine Individualität zu vergessen, der muss eben zu seiner Freiheit gezwungen werden. Dieser in der Rolle des Einzelnen als Untertan vielleicht noch übrig bleibende Naturrest seines natürlicherweise unabhängigen Daseins, also sein Sonderwille und Sonderinteresse, ist dann jedoch restlos zu unterdrücken und auszuschalten, wie sich der folgenden Ausführung Rousseaus entnehmen lässt, die für heutige Ohren wohl recht unangenehm klingen mag. Damit nun aber der Gesellschaftsvertrag keine Lehrformel sei, schließt er stillschweigend, warum eigentlich stillschweigend, dazu später noch, schließt er stillschweigend jene Übereinkunft ein, die allein die anderen ermächtigt, das, was wer immer sich weigert, dem Gemeinwillen zu folgen, von der gesamten Körperschaft dazu gezwungen wird, was nichts anderes heißt, als dass man ihn dazu zwingt, frei zu sein. Denn dies ist die Bedingung, die den einzelnen Bürger vor jeder persönlichen Abhängigkeit schützt, indem sie ihn dem Vaterland übergibt. Eine Bedingung, in der das kunstvolle Spiel des politischen Mechanismus liegt. Übrigens nur nebenbei bemerkt, diese Rede von dem kunstvollen Spiel des politischen Mechanismus findet sich ebenfalls ganz ähnlich auch bei Kant, wenn er in den Metaphern von Maschine, Maschinenwerk und Mechanismus spricht, insbesondere in der Metaphysik der Sitten. Und in der Kritik der Urteilskraft gebraucht Kant ja diese berühmte Handmühlenmetapher. um gerade den Unterschied zwischen despotischem und bürgerlichem Staat zu veranschaulichen. Aber diese Handmühle soll wohl symbolisieren, wie der Einzelne in jenem despotischen Staat zermahlen wird, wohingegen, wenn er eigentlich wohlwollend das Maschinenwerk in der bürgerlichen Gesellschaft beschreibt, dann meint er eigentlich dieses systematische Zusammenspiel von Gliedern unter einem gemeinsamen Zweck. Ja, das soll da symbolisiert werden, wie es eben in der bürgerlichen Gesellschaft stattfinden soll. Zum Gemeinwillen. Es ist, wie Rousseau sagt, der Konflikt zwischen den Einzelinteressen, der den Gesellschaftsvertrag nötig macht, und ein zugleich bestehendes gemeinsames Interesse, das diesen Gesellschaftsvertrag überhaupt möglich macht. Ja. Es gibt so Rousseau ein gemeinsames Interesse, das das gesellschaftliche Band, wie es bei ihm heißt, bildet, ein Punkt, in dem alle Einzelnen notwendigerweise übereinstimmen. Und genau hier ist ja der Ort des berühmten Gemeinwillens, der Volonté Générale, der genau auf dieses Gemeininteresse bezogen ist und ja gerade über diese Bezogenheit definiert wird. Was will der Gemeinwille eigentlich, wäre zu fragen. Ich verstehe dieses Gemein hier vor allem als Communes. Ja, es heißt zwar im französischen Original General, aber mir scheint das Communes einiges mehr zu erschließen. Allgemein also in diesem doppelten Sinne, der Gemeinwille ist derjenige Wille, der allen zukommt, den alle haben. Und er ist zweitens derjenige Wille, der dasjenige will, was von allen gewollt wird. Also ein Wille, der etwas Allgemeines will, oder wie das bei Rousseau heißt, das allgemeine oder öffentliche Gut. Der Gemeinwille, sagt Rousseau, ist immer auf dem rechten Weg und zielt immer auf das öffentliche Wohl. Doch bleibt die Frage, wie überhaupt erkannt werden kann, was der Gemeinwille denn eigentlich will. Und um sich das verständlich zu machen, sollte man die Definitionen, die er in dem Gesellschaftsvertragstext für diesen Gemeinwillen gibt, genauer anschauen. Wenn man das tut, dann findet man, wie mir scheint, mehrere, zum Teil inkompatible Bestimmungen. Das ist möglicherweise eine dieser vielen Schwierigkeiten oder Paradoxien, die dem Rousseau in der Literatur ja häufig konstatiert werden. 6 mögliche Definitionen, so kann man das in der Literatur zusammentragen. Rousseau bezeichnet den Gemeinwillen als bezogen auf. Erstens das, was alle Bürger wollen, beziehungsweise derjenige Wille, den alle Bürger haben. Das heißt, wofür sie dementsprechend einstimmig votieren würden. Zweitens, was die Mehrheit der Bürger will, was also in einem Mehrheitsentscheid beschlossen würde. Drittens, was alle Bürger wollen, insofern sie sich als Bürger, das heißt als Teil des Souveräns ansehen und nicht als Untertanen. Viertens findet man eine Bestimmung, die sagt, was alle Bürger wollen würden, wenn sie ihrem Wesen als freie Menschen gerecht würden oder wenn sie sich als Bürger sehen würden. Des Weiteren fünftens, was alle Bürger eigentlich wollen, auch wenn sie es gar nicht wissen und dem entgegenhandeln oder abstimmen. Und sechstens, was im gemeinsamen Interesse aller Bürger liegt. Das sind 6 verschiedene Erklärungen dessen, was der Gemeinwille eigentlich ist und was man, ja, wie man feststellen kann, was der Gemeinwille eigentlich will. Und ich glaube, man sieht oder hört hier, dass einige dieser Definitionen, nämlich die ersten 3, eher operational zu verstehen sind. Sie beziehen sich auf ein Abstimmungsverfahren und die letzten 3, die scheinen eher so eine, ja, man könnte sagen, kontrafaktisch ideal zu sein. Das heißt, die würden nicht mal notwendigerweise in Abstimmungen zutage treten. Ich will auch nicht sagen, dass das völlig inkompatible Bestimmungen sind, sondern mir scheint, dass man das ganz gut ordnen und systematisieren könnte und dass ich dann zeigen würde, dass die eigentliche und Kerndefinition eben die folgende ist. Gemeinwille ist derjenige Wille, den alle Bürger notwendig haben, wenn und insofern sie sich als Bürger, das heißt als Teil des Souveräns, ansehen. Im Unterschied dazu, wie gesagt, haben sie Sonderinteressen und einen individuellen Willen, allenfalls insofern sie sich als bloße Menschen oder nur als Untertanen erfassen. Aber die Frage, wie gesagt, bleibt, wie kann man überhaupt erkennen, was der Gemeinwille denn eigentlich will? Und zumindest einige dieser 6 Definitionen, nämlich eben die kontrafaktischen oder idealen, legen nahe, dass es jemanden geben muss, der eben besser als alle anderen oder vielleicht sogar als einziger weiß, was das ist. Sowas ist natürlich unschön, wenn man nicht an Philosophenherrscher oder an ein Zentralkomitee glauben möchte. Aber auch wenn man sich da an Abstimmungsverfahren hält, wie sie ja von Rousseau eigentlich vorgeschlagen werden, da ergeben sich verschiedene Probleme und eben deshalb schlägt er nicht nur Abstimmungsverfahren vor, sondern er entwirft auch ein vergleichsweise kompliziertes System von Abstimmungs- und Wahlregeln. Das macht eigentlich einen längeren Teil des Buchs aus. Beispielsweise muss Rousseau dann doch zwischen Gemeinwille und Gesamtwille, wie er das nennt, unterscheiden, weil die prinzipielle Möglichkeit eben nicht auszuschließen ist, dass man eine Abstimmung macht und alle stimmen für dasselbe ab. Und das ist dann trotzdem noch was anderes als das, was der Gemeinwille eigentlich wollen würde. Und ein solcher Gesamtwille, wie er das nennt, wäre eben kein Gemeinwille. Aber okay, genug davon. Ich gehe jetzt zu der Gesellschaftsvertrag-Theorie Kants über. Wie gesagt, die einschlägigen Textstellen in der Metaphysik der Sitten vor allem und dann in einigen Kapiteln aus dieser kleineren Schrift über den Gemeinspruch, das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis, dieser kleine polemische Text. Der Naturzustand bei Kant, schon diesen Naturzustand charakterisiert Kant in zentralen Punkten anders als Rousseau. Kant weist ja, das ist eine recht bekannte Stelle, gegen Hobbes darauf hin, dass der Naturzustand nicht als ein Krieg eines jeden gegen jeden zu denken ist, dieser Status hominum naturalis est bellum omnium in omnes, sondern als ein allgemeiner Kriegszustand, ja, Status belli omnium in omnes. Als solcher Zustand aber sei er auch nicht mehr ein Zustand völliger Rechtlosigkeit. Vielmehr begehe in diesem Zustand jeder aufgrund der Anmaßung des Einzelnen, wie es bei Kant heißt, in seiner eigenen Sache Richter zu sein, und anderen Menschen keine Sicherheit wegen des ihrigen zu lassen, eine kontinuierliche Läsion der Rechte aller anderen. Das zeigt, der Naturzustand ist gar nicht für Kant ein Zustand, in dem kein Recht existiert, sondern einer, in dem keine äußeren Gesetze bestehen und eben daher auch keine Möglichkeit zum rechtlichen äußeren Zwang. Es fehlt hier also nur an Möglichkeiten, Rechte objektiv und allgemeinverbindlich durchzusetzen. Daher bezeichnet Kant den Naturzustand auch als den nichtrechtlichen Zustand und er erläutert ihn als denjenigen Zustand, in welchem keine austeilende Gerechtigkeit ist. Das heißt, keine durch öffentliche Instanzen gesicherte Gerechtigkeit, der alle gleichermaßen unterworfen wären. Allerdings bestehen für Kant im Naturzustand durchaus innere Gesetze, denn ebenso bezeichnet er ja die Art, wie praktische Vernunftmoralität also uns anspricht und nötigt. Diesem Naturzustand als nichtrechtlichem Zustand ist dann der rechtliche Zustand entgegengesetzt, das heißt nach Kant dasjenige Verhältnis der Menschen untereinander, welches die Bedingungen enthält, unter denen alleine jeder seines Rechts teilhaftig werden kann. Und das ist der von ihm sogenannte bürgerliche Zustand einer unter einer distributiven Gerechtigkeit stehenden Gesellschaft. Dieser bürgerliche Zustand kommt, wie Kant sagt, in einer Formel zustande, die im Übrigen auch genau auf Rousseau passt, nämlich durch, wie es bei ihm zu lesen ist, einen ursprünglichen Kontrakt, auf den allein eine bürgerliche, mithin durchgängig rechtliche Verfassung unter Menschen gegründet und ein gemeines Wesen errichtet werden kann. Dann jedoch wird an der Art, wie Kant den Begriff des Rechts fasst, ein grundlegender Unterschied zu Rousseau deutlich, denn so schreibt Kant, Recht ist die Einschränkung der Freiheit eines jeden auf die Bedingung ihrer Zusammenstimmung mit der Freiheit von jedermann, insofern diese nach einem allgemeinen Gesetze möglich ist. Und das öffentliche Recht ist der Inbegriff der äußeren Gesetze, welche eine solche durchgängige Zusammenstimmung unserer aller Freiheit möglich machen. Das heißt, Recht ist nicht wie bei Rousseau etwas deshalb und insofern es von allen gewollt wird und, wie gesagt, außerdem auf etwas von allen Gewolltes bezogen ist, das war Rousseaus Gemeinwille, sondern Recht ist für Kant erstens diejenige Einschränkung der Freiheit jedes Einzelnen, die in der Absicht und genau nur so weit gemacht wird, dass sie die freie Verwirklichung der Sonderinteressen aller einzelnen Bürger nicht beeinträchtigt. Der Gesellschaftsvertrag ist, und auch das klingt wieder ganz wie bei Rousseau, eine Koalition jedes Besonderen und Privatwillens in einem Volk zu einem gemeinschaftlichen und öffentlichen Willen. Dieser Vertrag muss aber, so Kant, nicht als ein historisches Faktum gedacht werden. Ja, er kann gar nicht als ein solches gedacht werden. Es hängt damit zusammen, dass es sich um eine, wie es bei ihm dann wieder heißt, bloße Idee der Vernunft handelt, die nicht theoretisch objektive, sondern praktische Realität hat. Und diese Idee besteht darin, schreibt Kant, jeden Gesetzgeber zu verbinden, dass es seine Gesetze so gebe, als ob sie aus dem vereinigten Willen eines ganzen Volks haben entspringen können und jeden Untertan, sofern er Bürger sein will, so anzusehen, als ob er zu einem solchen Willen mit zusammengestimmt habe. Eben dies, also die Frage, ob sie aus dem vereinigten Willen eines ganzen Volks haben entspringen können, ist der Probierstein der Rechtmäßigkeit der öffentlichen Gesetze. Recht ist also zweitens alles, was an diesem Probierstein geprüft und für zustimmungsfähig befunden wurde und eben daher dann öffentliches Gesetz wird oder werden darf. Warum muss dieser Gesellschaftsvertrag laut Kant eingegangen werden? Der diesem Recht äußere und objektive Gültigkeit gebende Vertrag der Errichtung einer bürgerlichen Verfassung ist, wie Kant schreibt, gegenüber anderen Gesellschaftsverträgen, wie sie im Naturzustand immer auch möglich wären, der aber dadurch Naturzustand bleibt. Das heißt, man kann sich natürlich jederzeit mit ein paar anderen Leuten zusammentun. Das macht noch nicht irgendwie, dass man aus dem Naturzustand rauskommt, sondern dieser Gesellschaftsvertrag, der die bürgerliche Verfassung begründen soll, der ist von so eigentümlicher Art, dass er sich doch im Prinzip seiner Stiftung von allen anderen wesentlich unterscheidet. Denn er stellt als einziger eine Verbindung vieler her, die nicht nur aus freien Stücken und zu beliebigen gemeinsamen Zwecken eingegangen werden kann, sondern die aus moralischen Gründen und als Zweck an sich selbst eingegangen werden soll. Das heißt, es besteht ein moralischer Imperativ, der uns nötigt, uns zu vergesellschaften, weil wir als Menschen im Naturzustand nicht verhindern können, dass unsere Handlungen Auswirkungen auf die Freiheitsrechte der anderen haben. Und dass sie das nicht haben sollen, ist eben schon durch Dinge wie den kategorischen Imperativ selbst vorgeschrieben. Wir stehen im Verhältnis eines unvermeidlichen Nebeneinanderseins mit allen anderen, schreibt Kant, und wir können nicht umhin, in wechselseitigen Einfluss aufeinander zu geraten. Und weil dieser Einfluss prinzipiell die Möglichkeit der Läsion der Rechte aller anderen beinhaltet, ist das Eingehen einer Verbindung, die Zweck an sich selbst ist, den jeder haben soll, unbedingte und erste Pflicht. Noch ein etwas längeres Zitat erlaube ich mir. Es liegt a priori in der Vernunftidee eines solchen nichtrechtlichen Zustandes, dass, bevor ein öffentlich-gesetzlicher Zustand errichtet worden, vereinzelte Menschen, Völker und Staaten niemals vor Gewalttätigkeit gegeneinander sicher sein können. Und zwar aus jedem seinem eigenen Recht zu tun, was ihm recht und gut dünkt, und hierin von der Meinung des anderen nicht abzuhängen. Mithin das Erste, was ihm zu beschließen obliegt, wenn er nicht allen Rechtsbegriffen entsagen will, der Grundsatz sei, man müsse aus dem Naturzustande, in welchem jeder seinem eigenen Kopf verfolgt, herausgehen und sich mit allen anderen, mit denen in Wechselwirkung zu geraten er sowieso nicht vermeiden kann, dahin vereinigen, sich einem öffentlich-gesetzlichen äußeren Zwange zu unterwerfen, also in einen Zustand treten, darin jedem das, was für das Seine anerkannt werden soll, gesetzlich bestimmt und durch hinreichende Macht zuteil wird. Das ist, er solle vor allen Dingen in einen bürgerlichen Zustand treten. Und das klingt jetzt zunächst natürlich auch so, als ob Kant den Besitz bzw. dessen Schutz als Eigentum zum eigentlichen Ausgangspunkt und Grund für die Gesellschaftung der Menschen nehmen würde, wie etwa Locke oder eben auch Rousseau, da habe ich ja gesagt, für den der Selbsterhalt, also Leben und Besitz, der eigentliche Zweck des Gesellschaftsvertrags zu sein scheint. Oder zumindest derjenige Zweck, den die Vertragspartner damit verfolgen. Und es finden sich bei Kant ja auch noch weitere Passagen, die ganz ähnlich klingen, ja, die so klingen, als ob es gerade und wesentlich der Schutz von Leib, Leben und Eigentum sei, der den Zweck der Vergesellschaftung ausmache. Das heißt, das würde sogar unter einem Quid pro Quo stehen. Niemand ist verbunden, sich des Eingriffs in den Besitz des anderen zu enthalten, wenn dieser ihm nicht gleichmäßig auch Sicherheit gibt. Er werde eben dieselbe Enthaltsamkeit gegen ihn beobachten. Und er ist zu einem Zwange gegen den befugt, der ihm schon seiner Natur nach damit, nämlich mit Feindseligkeit, droht. Freilich ist es so, dass auch für Kant die Konstitution von gesetzlich verbürgtem Eigentum wesentlich zum Gesellschaftsvertrag gehört, aber eben durchaus nicht als dessen Zweck. Denn erstens stellt Kant dann deutlich genug fest, bei dem Vorsatz, in diesem Zustand äußerlich gesetzloser Freiheit zu sein und zu bleiben, tun sie, die Menschen, einander auch gar nicht Unrecht, wenn sie einander befehden. Denn was dem einen gilt, das gilt auch wechselseitig dem anderen. Nicht das ist also das Unrecht, das Verharren im Naturzustand ist nicht ein Unrecht gegenüber anderen, sondern sie tun, so Kant, im höchsten Grade daran Unrecht, in einem Zustand sein und bleiben zu wollen, der kein rechtlicher ist. Das ist, in dem niemand des Sein wider Gewalttätigkeit sicher ist. Zweitens und vor allem aber ist der Zweck des Gesellschaftsvertrags mit dem Freiheitsbegriff anzugeben. Insbesondere die folgende Passage macht das klar und kann, glaube ich, auch gegen Rousseau gerichtet werden. Der Begriff aber eines äußeren Rechts überhaupt geht gänzlich aus dem Begriff der Freiheit im äußeren Verhältnis der Menschen zueinander hervor und hat gar nichts mit dem Zweck, den alle Menschen natürlicherweise haben, nämlich der Absicht auf Glückseligkeit und der Vorschrift der Mittel, dazu zu gelangen, zu tun. So dass auch daher diese letztere sich in jenes Gesetz schlechterdings nicht als Bestimmungsgrund derselben mischen muss. Was folgt daraus weiter? Dieser negative Probierstein schließt alles dasjenige von der Möglichkeit, positives Gesetz zu werden, aus, was nicht der Form des Gemeinwillens entspricht, der Form des Gemeinwillens nach Kant. Daher schreibt er, was ein Volk über sich selbst nicht beschließen kann, das kann der Gesetzgeber auch nicht über das Volk beschließen. Damit ist aber umgekehrt all das zulässig, was durch diesen Willen beschließbar wäre. All das kann also Gesetz werden und Recht sein. So schreibt Kant, diese Idee des ursprünglichen Vertrags dient zum unfehlbaren Richtmaße und zwar a priori. Wenn es sich nur nicht widerspricht, dass ein ganzes Volk zu einem solchen Gesetz zusammenstimmen würde, es mag ihm auch so sauer vorkommen, wie es wolle, so ist es dem Rechte gemäß. Und das wiederum hat zur Folge die berühmte oder von mir aus auch berüchtigte Position Kants in der Frage nach einem Widerstandsrecht der Untertanen, die er ja beispielsweise wie folgt formuliert: Alle Widersetzlichkeit gegen die oberste gesetzgebende Macht, alle Aufwiegelung, um Unzufriedenheit der Untertanen tätlich werden zu lassen, aller Aufstand, der in Rebellion ausbricht, ist das höchste und strafbarste Verbrechen im gemeinen Wesen, weil es dessen Grundfeste zerstört. Ist ein öffentliches Gesetz also rechtmäßig, dann, so Kant, ist damit auch die Befugnis zu zwingen und auf der anderen Seite das Verbot, sich dem Willen des Gesetzgebers ja nicht tätlich zu widersetzen, verbunden. Kant will ja bekanntermaßen im Gemeinwesen die äußerste Stabilität verschaffen, allerdings zweifelsohne mit hohen Kosten. Das ist ja sein Schlagwort von der Reform statt Revolution, wie man es in dem Aufklärungsaufsatz »Was ist Aufklärung?« finden kann. Oder ausführlicher, dieses Verbot der Widersetzlichkeit ist unbedingt, sodass es mag auch jene gesetzgebende Macht oder ihr Agent, das Staatsoberhaupt, sogar den ursprünglichen Vertrag verletzt und sich dadurch des Rechts Gesetzgeber zu sein, nach dem Begriff des Untertans verlustig gemacht haben, indem sie die Regierung bevollmächtigt, durchaus gewalttätig, das heißt tyrannisch zu verfahren, so ist dem Untertan dennoch kein Widerstand als Gegengewalt erlaubt. Der Grund davon ist, weil bei einer schon subsistierenden bürgerlichen Verfassung das Volk kein zu Recht beständiges Urteil mehr hat, zu bestimmen, wie jene solle verwaltet werden. Sie erinnern sich diesbezüglich an diese seltsame Formulierung, auf die ich vorhin hingewiesen habe, stillschweigend in dem Rousseau-Zitat, wo es darum ging, dass wer sich weigert, dem Gemeinwillen zu folgen, von der gesamten Körperschaft dazu gezwungen wird. Das scheint mir deshalb ganz treffend oder auch verräterisch gewählt worden zu sein von Rousseau, weil der entsprechende Sachverhalt ja gar nicht auf der Ebene des positiven Gesetzes formuliert werden kann. Ja, das ist eigentlich etwas, was der vorgeordneten Sphäre der Moralität zugehörig wäre. Es steht also im Kontext jenes kategorischen Imperativs, der bei Kant uns zur Vergesellschaftung auffordert. Und diese Sphäre gibt es ja bei Rousseau eigentlich nicht. Das ist also aus logischen Gründen vor dem Bereich des politischen Rechts oder der öffentlichen Gesetze liegende Verpflichtung. Sie muss, könnte man vermuten, stillschweigend bleiben, weil ihre reale Formulierung, wir verpflichten uns, unseren Verpflichtungen Folge zu leisten, eine offene Paradoxie wäre. Ich komme zum Abschluss und fasse nochmal zusammen. Freiheit ist bei Rousseau zunächst und im Naturzustand die Independance, also Unabhängigkeit und Freiheit von Pflichten gegenüber anderen. Im gesellschaftlichen Zustand wird diese Freiheit eingetauscht gegen Freiheit im Sinne von Freiheit von äußeren Gefahren an Leben und Besitz. Für Kant dagegen ist Freiheit das, was man vielleicht Vermögen der Setzung eigener Zwecke nennen könnte. Der Gebrauch dieses Vermögens ist zwar prinzipiell durch praktische Vernunft, also Moralität, auch schon im Naturzustand eingeschränkt, nämlich eingeschränkt auf das Nichtverletzen der Freiheit anderer. Nur kann man sich halt nicht sicher sein, dass die anderen sich daran halten. Der bürgerliche Zustand bedeutet dann bei Kant vornehmlich nur noch eine Vergesetzlichung und Objektivierung dieser Freiheitsrechte, das heißt, sie für alle zu garantieren. Das nennt er ja die distributive Gerechtigkeit. Dass auch schon im Naturzustand moralische Imperative bestehen und diese uns nötigen, in den bürgerlichen Zustand einzutreten, das unterscheidet, denke ich, Kant eben grundlegend von Rousseau. Bei Rousseau ist, weil es keine Moralität vor und außerhalb dieses politischen Bereichs gibt, der Eintritt in den Gesellschaftsvertrag auf eine andere Weise zu motivieren, nämlich, wie gesagt, durch die Aussicht auf gesteigerte Chancen für den Selbsterhalt. Anders als bei Kant gibt es also keine Pflicht, den Gesellschaftsvertrag einzugehen, weil es überhaupt keine Pflichten im Naturzustand gibt. Begriffe wie Pflicht und Independance widersprechen einander ja geradezu. Dieser Begriff der Pflicht hat im Rousseauschen Naturzustand also überhaupt keinen Ort, ist aber gleichzeitig jener Begriff, der ja eigentlich zum Wesen moralischer Beziehungen gehört. Immer wo es sich moralischen Verhältnisse oder Rechte gibt, hat irgendjemand anders Pflichten. Und daher artikuliert sich diese Aufforderung, in den gesellschaftlichen Zustand einzutreten, bei Rousseau ja auch in Begriffen wie Vorteil, Selbsterhalt, Sicherheit und Besitz. Ich hatte schon gesagt, der Naturzustand ist bei beiden nicht nur eine Fiktion, wie man das häufig lesen kann. Bei Rousseau ist er nicht nur eine Fiktion, sondern eine ständige, präsente und drohende Möglichkeit. Bei Kant könnte man vielleicht sagen, ist der Naturzustand dagegen eine ständig präsente moralische Hintergrundwirklichkeit, aus der sich der bürgerliche Zustand in seinem Faktum und seiner Form legitimiert. Auf Letzteres, ja, wie sich sozusagen die Form ableiten lässt, konnte ich jetzt hier nicht eingehen. Der Einzelne bleibt hier bei Kant immer auch Mensch und kann zugleich Bürger werden, während er in Rousseaus politischer Einheit, wenn man es ganz streng nehmen will, ja, der bloße Mensch seine Existenz aufgibt und eben zum Untertan und Bürger wird. Bei beiden allerdings kann der Einzelne, wenn er erst mal drin ist, prinzipiell zu fast allem gezwungen werden, solange es, wie gesagt, diesen Rechtlichkeitsbedingungen entspricht. Bei Rousseau hat der Gemeinwille einen materialen Gegenstand, nämlich das öffentliche Gut, das durch den Gemeinwillen und dessen Gesetzgebung hervorgebracht werden soll. Bei Kant scheint der Gemeinwille, das hatte ich ja schon gesagt, nur Legitimationsinstanz zu sein, also eine formale Bedingung für beliebige öffentliche Zwecke bzw. Gesetze. Die Schwierigkeiten, die Rousseau in der Definition des Gemeinwillens hat, wie auch im Entwurf von Verfahren zur Feststellung seiner Inhalte oder Gehalte, also dasjenige, worauf sich der Gemeinwille eigentlich beziehen soll, diese Schwierigkeiten ergeben sich für Kant nicht, denn bei Kant ist der Gemeinwille ja, wie gesagt, nur Probierstein, negatives Formprinzip, das im Wesentlichen nur das Nicht-Allgemeinheitsfähige ausschließen soll, aber eben nicht erlaubt, ein öffentliches Gut inhaltlich abzuleiten. Ganz ähnlich, wie man das wohl beim kategorischen Imperativ generell sehen muss. Und schließlich als letzter Punkt, bei Rousseau ist eigentlich auch unklar, welchen Zweck die Vertragspartner eigentlich verfolgen, wenn sie den Gesellschaftsvertrag eingehen. Sie scheinen zwar zunächst als Zweck ihren eigenen Selbsterhalt im Sinn zu haben, aber gleichsam hinter ihrem Rücken scheint ein eigentlicher anderer Zweck zu wirken, der ihnen gar nicht so präsent ist, den man vielleicht als Hervorbringung von Sittlichkeit bezeichnen kann. Bei Kant gibt es diese Doppeltheit natürlich nicht. Der Zweck der Gesellschaftsbildung ist ein moralischer und eben daher jedem Einzelnen als solcher gegeben.
Ja, ganz herzlichen Dank. Wie üblich haben wir jetzt noch die Gelegenheit zu diskutieren. Ich darf also um Wortmeldungen und Fragen bitten.
Sie schonen mich. Ich werde geschont.
Danke. Ich noch die Sekunde.
Eine vierte Frage, aber eine, die
wie ich finde, sehr gute These erstmal betrifft, die du ins Spiel gebracht hast, ist nämlich die Lesart des Naturzustandes nicht als vergangene Phase und auch nicht als bloße historische Fiktion, sondern als permanente Möglichkeit bewusst. Mhm. Da ergeben sich ja erstmal zwei mögliche Fragehinsichten an diese These. Die eine wäre, ob dieser Naturzustandsbegriff sehr gut auf den Contrat social passt. Ob dieser Naturzustandsbegriff sehr gut auf den Contrat social passt, aber nicht so gut vermutlich auf die ersten beiden Diskurse, bei denen man durchaus davon ausgehen müsste, mit all den Problematiken, die anderen Interpretationsmöglichkeiten haben, dass Rousseau irgendwie zwischen Fiktion und historischer Phase durchaus schwankt. Mhm. Denn ja, es gibt vielfältige Gründe dafür, die man ausführen könnte, warum das der Fall ist. Das zweite wäre, du hattest genannt, dass sich diese permanente Möglichkeit auch zugleich immer wieder verändert, indem sie an den jeweiligen wissenschaftlich-technischen Stand gebunden sei. Sodass die Möglichkeit, wenn sie heute wirklich werden würde, eine andere wäre, als sie zu einem anderen historischen Stand wissenschaftlich-technischer Gesellschaft der Fall gewesen wäre. Die Frage wäre jetzt, ob das nicht nur mit der Wissenschaft und Technik zu tun hatte, das wäre sozusagen die zweite Fragelinie, sondern auch an Sprach und Recht in irgendeiner Weise doch noch gebunden ist. Und ob man darüber noch mehr dann auch vielleicht versuchen könnte zu begründen, wie dieses Verhältnis von Naturzustand und Gesellschaftszustand aussieht. Ich wusste nicht, dass das der Naturzustand in keiner Weise über Sprache verfügen könnte, weil das immer der Zirkel ist. Das Kärsch hatte das ja schon ausgeführt, der üblichen Sprachtypen beispielsweise. All das könnte ja nicht mehr in der gleichen Weise in einem Naturzustand der Fall sein, der an einem Gesellschaftszustand gebunden ist, der in bestimmter Weise sprachlich verfasst ist. Also diese beiden Interpretationslinien der Frage, die würde ich gerne nochmal.
Ja. Den letzten Punkt mit Sprache habe ich noch nicht ganz nachvollzogen zu dem anderen. Ja, wie gesagt, ich bin nicht mal annähernd jemand, der sich mit Rousseau wirklich auskennt. Ich habe mich also vor allem auf die zwei Werke bezogen und dann vor allem auf den Gesellschaftsvertrag und da auf sagen das rausgezogen aus einem zentralen Zitat, wo er eben sagt, wir sind an einem Punkt angekommen, wo es gar nicht mehr möglich ist, im Naturzustand weiter zu bestehen. Also das ausgedeutet als zu sagen, dieser Naturzustand kann verschiedene Formen einnehmen und da könnte man sagen, dass der heutzutage, wenn er wieder eintreten würde, und das ist ja eine geltungsmäßige Frage, der würde eintreten, wenn wir uns vollkommen auflösen und dann hätten wir halt das zumindest zur Hand, um uns gegenseitig anzugreifen, deswegen der Bezug auf die wissenschaftlichen und technischen Möglichkeiten, das soll aber nicht vereinseitigend sein, da hätten wir das alles zur Hand, was wir halt mittlerweile hervorgebracht haben in unserer Zivilisation.
Wenn ich nur ganz kurz einhaken, weil das genau dieser Punkt ist, an dem ich meinte, dass es ein veränderter Naturzustandsbegriff wäre gegenüber den anderen Arten.
Ja.
Klar. Keine Möglichkeit. Es ist
ja
einfach die Unmöglichkeit,
ich
das so immer wieder
dabei betonen, deswegen auch die ist etwas schwierig, das rauszuarbeiten, weil es soll ja nicht einfach eine Geschichte sein, die man halt so erzählt, ja, sondern es soll ja einen bestimmten argumentativen Gehalt haben. Es würde ja überhaupt keinen Sinn machen, das uns zu erzählen vom Naturzustand, wenn es doch eine bloße Fiktion wäre. Das wäre das, was ich mir da als Überlegung stellen würde. Es würde auch keinen Sinn machen, uns das zu erzählen, wenn wir uns schon in der Gesellschaft befinden, aber zugleich sagen, das kann ja gar nicht mehr passieren, dass wir diesen Naturzustand, das ist, dass wir da jemals wieder reinfallen. Es soll schon nicht ein bloßes Faktum sein, dass man einfach einen Naturzustand als eine reale Möglichkeit in diesem objektstufigen Sinne sich denken sollte. Aber es soll ja einen bestimmten argumentativen Gehalt entfalten. Und aus der Stelle, aus der ich das da gezogen habe, dass wir das als einen historisch irgendwie an unseren zivilisatorischen Stand gekoppelten Zustand sehen soll, diesen Naturzustand, dass wir also, wie gesagt, heute, wie ich das gesagt hatte, wenn der Naturzustand eintreten könnte oder würde, eine viel gefährlichere Situation hätten als das, was man sich üblicherweise so denkt, wenn man an Naturzustand denkt und an Ursprung der Menschheit und frühere Stufen der menschlichen Entwicklung. Naturzustand kann man ja in diesem in diesem rechtsphilosophischen Sinne zumindest so verstehen, dass man sagt, ein Zustand, in dem die Menschen alles das tun und können, was sie eben tun und können, aber an keine rechtlichen, gesetzlichen Schranken mehr gebunden sind. Und diese Möglichkeiten, diese realen Möglichkeiten, was wir da eigentlich tun und können, die scheinen ja zuzunehmen mit der Entwicklung, mit dem Fortschritt.
Nochmal vielleicht ganz kurz versuchen, die zweite Frage zu erläutern. Ich denke deshalb nicht nur eine Frage zu sein, inwiefern das an den wissenschaftlich-technischen Stand gebunden ist. Also wenn man davon ausgeht, wird es hier tatsächlich diese permanente Möglichkeit des Naturzustandes. Damit die Sprachlichkeit von den einen auf den anderen Tag mit dem Eintritt, mit der Realisierung des Naturzustandes verschwinden würde. Dann würde es aber die Frage geben, wie können wir uns eine Sprachlichkeit ohne, das wäre jetzt sozusagen nochmal ein Thema, das zur Herstellung führt, ohne Rechtlichkeit in irgendeiner Weise sinnvoll vorstellen. Und das würde eben diese Frage provozieren, wie können wir darüber sinnvoll sprechen, dass es eine permanente Möglichkeit wäre, an einen bestimmten Stand gebunden, in den Sprachlichkeit nämlich gerade nicht einfach verloren gehen könnte, der Naturzustand einträgt.
Also wie gesagt, das einzuschränken auf wissenschaftliche und technische Möglichkeiten ist gar nicht der Sinn. Das ist halt hier die Formulierung gewesen. Da hätte ich länger drüber nachdenken müssen, dann wäre da sicherlich mehr gekommen. Nur den Punkt mit der Sprache kann ich halt noch nicht ganz nachvollziehen. Ich fasse den Naturzustand sicherlich gegen Rousseau-Kenner oder vom Standpunkt der Rousseau-Kennerschaft etwas verkürzt eben auf als jener Zustand, in dem alles möglich ist, nur eben nichts durch Rechte oder öffentliche Gesetze geregelt ist. Was man sich weiter darunter vorstellen oder denken soll nach Rousseau, dazu bin ich ganz einfach nicht kompetent, weil ich mich in dem Werk nicht umfassend auskenne, sondern die entsprechenden Schriften, von denen ich gesprochen habe, hier zugrunde gelegt habe. Also nochmal die sprachphilosophische These, vielleicht etwas anders erläutert, damit ich es verstehe.
Dass wir eigentlich da zwei verschiedene Begriffe von Sprache im Spiel haben. Das ich sozusagen schon zu sehr auf die Überlegung von Kerstin dabei stütze und du dabei vor allem einen ganz engen Sprachbegriff bei Rousseau versuchst, ins Spiel zu bringen. Der Gedanke war schon nicht weg, nur wenn im Naturzustand weiterhin Sprache gegeben ist, kann man sich dann eine Sprache ohne sozusagen den Horizont von Rechtsform vorstellen. Und wenn das nicht geht, dann wäre die Frage, inwiefern der Naturzustand eine permanente Möglichkeit ist, selbst in Frage gestellt. Er könnte dann keine permanente Möglichkeit mehr sein. Das wäre sozusagen das Argument, was sich daraus entwickeln ließe.
Ja, nee, ist für meinen Sprachbegriff leider nicht nachvollziehbar. Da ist der, glaube ich, zu eng. Also die Kopplung an Rechtsformen ist mir nicht ganz einsichtig. An Gesetzlichkeit überhaupt, natürlich, also an Gesetzesförmigkeit und Regelhaftigkeit, ja, aber das, was ich jetzt hier als Rechtsform verstehen würde in dem ganzen Kontext von Staats- und Rechtsphilosophie, da kann ich das noch nicht nachvollziehen. Also wahrscheinlich zu eng.
Ja, einfach mal ja dazu und dann kommen wir vielleicht nochmal auf den Punkt zu sprechen. Ja, bitteschön.
Ja, ich habe eine Frage zu deiner, wenn ich das so nennen darf, liberalen Polemik.
Hast du das rausgehört?
Ja, ich fand es deutlich, aber es ist natürlich kein echtes Wunder. Nee, du hast ja gesagt, dass du den Rousseau sozusagen im Zweifelsfall schwach liest, was ich total gut nachvollziehen kann, weil er ja an genug Stellen Anlass dazu bietet. Und ich habe mich gefragt, ob nicht an einer bestimmten Stelle deine bewusst schwache Lesart vielleicht die Konsequenz haben könnte, dass du sozusagen umgekehrt eine Kritikmöglichkeit an Kant verschenkst. Und zwar hast du darauf hingewiesen, dass dir die These wirklich nicht gut verständlich vorkommt, dass bei Rousseau subjektive Freiheit ganz und gar politisch geformt ist. Also dass es so etwas wie die Idee von Freiheit außerhalb des Politischen nicht gibt oder umgekehrt Freiheit eine politische Idee ist. Und hast das sozusagen so entwickelt, dass du gesagt hast, wenn man das gewissermaßen faktiv versteht, dann hat man ein öffentliches Gut als eine materielle Charakterisierung des Gemeinwesens. nur dieses öffentliche Gut wird Material bestimmt. Und dadurch kommt dann sozusagen diese ganze Zwangsgeschichte, die du erzählt hast, nämlich der Zwang, frei zu sein. Im Zweifelsfall die subjektiven Interessen klein machen und das Individuum auf das gemeinsame Wohl einschwören. Ausgehend davon, dass man der Rousseau doch an einigen Stellen vielleicht auch so lesen kann, dass dieser Zwang, frei zu sein, bei ihm gar nicht so sehr eine materielle Bestimmung ist, sondern eine formale Bestimmung ist, die darauf hinweist, dass zum Freisein im Gemeinwesen permanent Formen von Zwang gehören, Recht, das heißt Steuern, Strafen, Pflichten und so weiter. Mhm. Und Rousseau damit gewissermaßen eine Perspektive gewinnt, die bei Kant wahrscheinlich so nicht auftauchen kann, nämlich dass politische Freiheit und Politik immer auch ein Machtgeschehen ist. Und dass dieses Machtgeschehen sich sozusagen nicht wegdiskutieren lässt oder sich nicht verdecken lässt. Mhm. Und das, glaube ich, ist eine Perspektive, die wenigstens so etwas entwickelt hat, dass bei Kant nicht richtig auftauchen kann. Wenn es da zu Machtasymmetrien, zu Machtverhältnissen kommt, dann sind die entweder begründet, das heißt nicht machtförmig, oder aber sie sind unvernünftig. Dann hat man klar, warum das ein Problem ist und kann sozusagen das Gemeinwesen vernünftiger einrichten. Aber der Gedanke, der bei Rousseau ja noch relativ stark ist und der sich durch seine Entwicklung dieser Form hindurchzieht, nämlich das darauf stoßen, dass egal wie vernünftig man das einrichten mag, man immer damit rechnen muss, dass solche Machteffekte sich wieder bemerkbar machen und das zur Form des Politischen dazugehört. Das ist eine Perspektive, die bei Kant nicht so richtig auftauchen kann.
Ja. Wie gesagt, meine Absicht hier war, Rousseau nicht wohlwollend zu lesen. Das ist nicht die eigentliche Absicht, aber das macht es mir sozusagen einfacher, hier ein paar Dinge etwas überspitzt rauszuarbeiten, die, wenn man es genauer anschaut, natürlich zurückgewiesen werden könnten oder was auch immer. Die Kant-Kritik hier, darauf könnte man sich auch fokussieren und das klingt zumindest plausibel. Ja, ich will ja nicht behaupten, Kant hätte hier eine überlegene Konzeption des Politischen vorgelegt, an die wir uns jetzt einfach halten sollten. Ja, und ich wollte auch gar nicht als Liberaler in diesem Sinne hier auftreten, sonst heißt es nach der Welt FDP oder so, sondern mir ging es eigentlich darum, so ein paar Punkte rauszuarbeiten, in denen ich meine, dass Kant diejenige Position hat, die mir als jemand, der schon eher liberalen Prinzipien zuneigt, eben mehr entspricht als das, was bei Rousseau zu finden ist. Ja. Dazu war es nötig, einerseits das etwas nicht wohlwollend zu lesen und vielleicht ein paar Dinge zu überspitzen. Aber die Kant-Kritik oder die Kritik an Kant nehme ich natürlich gerne in seinem Namen an.
Herr Brein,
ich würde gerne mal ein Beispiel geben für Kritik und Vorsicht, die diesem eingeschränkten Zustand des Bürgerlichen Zustand vielleicht mit attestiert werden. Beide Autoren haben aus unterschiedlichen Gründen, haben sie beide die Sehnsucht, diesen Naturzustand zu verlassen und zu überwinden und in den Bürgerlichen einzutreten. Und dann kriege ich eine gewisse, ich sage mal, Naivität diesem bürgerlichen Zustand gegenüber. Der ist dann einfach da und der Souverän, der wird auf einmal sehr mächtig. Und wenn wir uns das jetzt mal im weiteren Verlauf der Geschichte anschauen, dann führt das ja dazu, wenn dieser bürgerliche Zustand eben halt so kritiklos bearbeitet wird, dass er auch dazu führt, dass er sehnsüchtig kommt. Also wenn Sie wirklich jetzt gerade Ihre Naturzustandsdefinition nochmal anschauen, dann würde ich heute sagen, das ist ja nichts weiter als Finanzkrise live. Also wir sind heute da, wo wir eine bestimmte Klientel durch bürgerliches Recht in den Naturzustand bringen. Sie können machen, was sie wollen, es gibt keine Gesetze dafür. Und es gibt ja andere Klientel, die sich anders aufbrechen und die wir in einen Zwangszustand bringen und dann würde sich das Thema der Freiheit stellen. Was ich eigentlich nur zum Ausdruck bringen möchte, ist die Frage, ob einer der Autoren oder beide im Hinblick auf den Zustand, den wir erreichen wollen, auch die Kriterien bestimmt haben, die dort gelten müssen. Außer das, was wir jetzt gerade gesagt haben, dass Recht da ist und Recht eben halt von einem Souverän durchgesetzt wird. Und du bleibst so romantisch naiv, das wird schon klappen.
Ja, romantisch naiv oder möglicherweise in dem Sinne halt liberal und offen, dass es sich nicht das Recht rausnehmen möchte, uns allzu konkret vorzugeben, wie das eigentlich auszusehen hat. Also, so würde ich das also sagen, beide sagen relativ wenig, wie so eine Gesellschaft denn konkret aussieht. Auch dieser bürgerliche Zustand, den sie dabei Kant beschrieben finden, das ist nicht das, was wir irgendwie heutzutage verstehen, wenn wir Bürgertum hören oder Bürgerlichkeit, sondern das ist im Prinzip nur ein allgemeiner Rahmen, in dem beim einen mehr, beim anderen vielleicht etwas weniger möglich sein soll, die Dinge konkreter auszugestalten.
Keine Reflexion dann noch nach, weil keine Reflexion über mögliche Gefahren, die in denen man vorbeugen sollte?
Doch, schon, aber diese Gefahren, denen man da vorbeugen sollte, das sind halt zeitbedingt Gefahren, die wir heute gar nicht mehr so fühlen, und andere Gefahren, von denen wir heute sagen würden, denen muss man vorbeugen, die sind da halt gar nicht irgendwie ausgeschaltet, wenn Sie überlegen, dass beide schreiben, dass man überhaupt kein Widerstandsrecht hätte, auch wenn es noch so sehr in die Tyrannis abgleitet, dass es etwas, oder wenn man hört, dass der Einzelne vollständig dem Vaterland überantwortet wird und die entsprechenden harschen Formulierungen bei Kant in diesen ganzen Kontexten kennt man ja, wenn ein Gemeinwesen sich auflöst, sollen sie noch schnell alle Mörder umbringen, die sich in den Gefängnissen befinden und so weiter. Also der Einzelne wird da in einer Weise zum Verfügungsgegenstand des Staates, die uns heute nicht mehr gefallen würde. Aber das sind halt Dinge, die man in den zeitlichen Kontext einordnen muss. Ja, da sind Gefahren präsent noch, Bürgerkriege, englischer Bürgerkrieg, das prägt ja die ganze neuzeitliche Staatsphilosophie, die wir heute eben nicht mehr in der Weise als politische Gefahren haben. Wir haben andere Gefahren, und deswegen, wenn man versucht, diese politischen Entwürfe hier von Kant und Rousseau zu aktualisieren, muss man sich halt wirklich überlegen, was daran dasjenige ist, was wir heute noch irgendwie als überzeitlich übernehmen könnten und was sehr zeitbedingt ist. Konkrete inhaltliche Ausgestaltungen, da halten sich ja Philosophen zum Glück schon insofern zurück, als sie wissen, vieles von dem, was sie für in Ordnung und richtig halten und wünschenswert, ist eben doch nur historisch bedingt. Und der Philosoph von heute kann nur schwer sagen, was die Leute übermorgen denn eigentlich wollen. Und insofern findet man dabei Kant, glaube ich, relativ wenig Konkretes, außer genauso bei Rousseau. Ja.
Herr Rubig.
Ja, also das Nachdenken mit und über Rousseau ist ja, wie auch jetzt nochmal deutlich wurde, doch sehr stark limitiert durch die Inkompatibilität der Naturzustandskonzepte im zweiten Diskurs und dem des Kontrasozialen, zumindest im wesentlichen Punkt. Es gibt einige Überschneidungen, aber darauf will ich jetzt gar nicht zu sprechen kommen und deshalb ausnahmsweise auch mal nicht in den Chor der Rousseau-Kritik einstimmen.
Stehe ich heute alleine da?
Fragen, ob nicht ein Punkt, auf den Sie bei Kant zu sprechen kamen, es ermöglichen würde, eine konstruktive Rousseau-Deutung, zwar bezüglich des Konzepts des Gemeinwillens, sozusagen ex post zu unternehmen. Und zwar haben Sie ja zutreffend bei Kant darauf hingewiesen, dass es für ihn zwei Gründe gibt, in den Rechtszustand einzutreten, nämlich einmal Sicherheit und zweitens Verwirklichung einer Freiheit, die die Freiheit der anderen nicht beschädigt, somit nicht mit sich selbst in Widerstreit tritt, weil sie ihre Voraussetzungen nicht beschädigt. Also analog der Argumentation im kategorischen Imperativ. Wenn man an diesem Punkt jetzt noch etwas stärker reingeht, würde man ja, denke ich, analytisch auseinanderhalten können, dass diese beiden Begründungen auf zwei Ebenen liegen. Sicherheit ist eine notwendige Bedingung von negativer und positiver Handlungsfreiheit, während Freiheit, die nicht mit sich selbst in Widerstreit tritt, als Entscheidungsfreiheit der Verrechtlichung bedarf, also die transzendentale Freiheit ist ja, steht ja außen vor, ist ja vorausgesetzt. Wenn man diese beiden Ebenen unterscheidet, könnte man vielleicht eine Richtschnur entwickeln, diese sechs Konzepte von Gemeinwille, die Sie bei Rousseau unterschieden haben, vielleicht noch kompatibel zu machen, indem man sagt, die ersten drei bewegen sich eigentlich im Bereich der Gewährleistung von positiver und negativer Handlungsfreiheit. Die kontrafaktischen bewegen sich auf der Ebene, auf der auch Kant die zweite Begründungslinie für das Eintreten in den Rechtszustand entwickelt. entwickelt und damit wären diese beiden Gruppen der Konzeptualisierung von Gemeinwille bei Rousseau durchaus miteinander verträglich. Analog zur Verträglichkeit dieser beiden Gründe auf zwei verschiedenen Ebenen, die Kant einführt für den Eintritt in den Rechtszustand.
Ja, ich hatte mir nur nicht mehr die Arbeit gemacht, zu schauen. Ja, ich hatte nur bemerkt, die sechs Dinge, die sechs Definitionen, die lassen sich vermutlich ordnen und systematisieren. Und wie sie das machen, klingt das ja auch plausibel. Mein Eindruck war hier eben, dass es zumindest auf den ersten Blick, wenn man es auch ordnen kann, andere Schwierigkeiten, die ich ja dann angesprochen hatte, ergeben würde. Ja, zwar kann man die systematisieren, aber für das, worum es Rousseau dann eigentlich geht, nämlich konkret den Gemeinwillen in einem Gemeinwesen ja dann auch bestimmen zu können, also Abstimmungsverfahren und so weiter, dass da ja das Problem dieser operationalen Definition oder der kontrafaktischen idealen Definition ja trotzdem bestehen bleibt. Systematisieren also, um zu sagen, im Prinzip gibt es gar keinen Widerspruch bei Rousseau, was die Definition seines Gemeinwillens angeht. Okay, ist gut, wenn man das so machen kann. Jetzt das Übertragen auf Kant. Wenn ich es richtig verstehe, geht es um eine Parallelisierung der beiden Arten von Pflichtbegriffen, die da im Spiel sind, ja, bei Kant, um uns Gründe dafür zu geben, warum wir denn in diesen gesellschaftlichen, bürgerlichen Zustand übergehen sollen. Also Sicherheit als eine eher uneigentliche Pflicht, die deswegen uneigentlich ist, weil sie per se kein Wert ist, sondern ein eigentlicher Wert ja nur, weil es uns das Ausüben unseres Freiheitsvermögens ermöglicht. Die Parallelisierung, ja, müsste ich einfach länger drüber nachdenken, wie ich jetzt sozusagen...
Man könnte viele, viele, viele Übereinstimmungen sehen. Ne? Die kontrafaktische Begründung von Gemeinwille, also Wille, der so gefasst ist, als ob jeder zustimmen könne. Ja? Wenn er nicht so gefasst wäre, würde er sich als Gemeinwille aufheben. Das entspricht genau der zweiten Ebene der kantischen Argumentation. Während positive Bestimmungen eines Gutes, auf das sich der Gemeinwille richtet, durchaus mit der uneigentlichen pragmatischen Fassung von Sicherheit als Gewährleistung positiver und negativer Handlungsfreiheit, also Entscheidungsausführungsfreiheit, harmonieren würde. Also man könnte sozusagen, ohne jetzt vielleicht die Fantasie lieber zu strapazieren, unterstellen, dass Kant möglicherweise durch diese Konzeptangebote motiviert war, genau diese Unterscheidung vorzunehmen und dies vielleicht in größerer Klarheit gemacht hat, als Rousseau, was aber dann rückgespiegelt in Rousseauschen Unterscheidungen durchaus
bekommen. Ja. Ja, auf jeden Fall als systematischer Hinweis sehr plausibel und wohl auch ja, ein etwas, wie Sie sagen, eine wohlwollende Lesart von Rousseau. Ja, okay.
Ja, mit einer wohlwollenden Lesart von Rousseau mal abzuschließen, ist, glaube ich, auch sehr schön. Nächste Woche wird es wieder sehr politisch. Da haben wir dann den Vortrag von Martin Gessmann über Rousseaus arabischen Frühling. Ich hoffe, Sie dann auch wieder alle so zahlreich begrüßen zu können. Wir setzen jetzt die schöne Tradition fort, den Abend im Künstlerkeller ausklingen zu lassen. Wenn Sie sich anschließen wollen, sind Sie herzlich eingeladen. Michael, nochmal ganz herzlichen Dank für den sehr schönen und instruktiven Vortrag und der Gegenüberstellung der Postvertragstheorien von Rousseau und Kant. Ja, und auch vielen Dank für die Fragen und bis nächste Woche.